Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
Zur Chronik der Ereignisse an diesem Sonntag begrüßt Sie Reinhard Bieg. Guten Abend, willkommen beim Deutschlandfunk. Die Katze ist aus dem Sack. Diese Formulierung bleibt einem im Zusammenhang mit der Tierseuche BSE im Halse stecken. Denn der Rinderwahnsinn wird ja gerade von Tiermehl verursacht, in dem unter anderem Hunde und Katzen verarbeitet sind. Man fängt eine Sendung nicht gerne mit solch einem unappetitlichen Thema an. Auf der anderen Seite darf natürlich nicht verdrängt werden, welch ein Schindluder mit Tieren und pflanzlichen Nahrungsmitteln teilweise getrieben wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die in Niedersachsen geschlachtete Kuh hatte BSE. Früher als erwartet ist heute das Ergebnis der Gegenprobe veröffentlicht worden. Soweit die Übersicht, jetzt nach Niedersachsen. Die rotbunte Kuh hatte BSE. Daran gibt es seit heute keinen Zweifel mehr. Über das Ergebnis der Kontrollanalyse informiert Frank Politz.
Ich hoffe, dass der Test fehlerhaft ist, so am Freitag der schleswig-holsteinische Bauer, von dessen Hof das betreffende Tier kam. Um 13.20 Uhr heute Nachmittag hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Da erreichte die Landesregierung in Kiel die Meldung aus Tübingen von der Bundesanstalt für Viruskrankheiten, ja, es ist BSE. Der bisherige Verdacht ist durch die Gegenprobe der Schnelltestresultate nun Gewissheit geworden. Die Kieler Ministerpräsidentin Heide Simonis dazu.
Also, wir haben den ersten BSE-Fall in der Bundesrepublik Deutschland. Hier bei uns in Schleswig-Holstein gefunden.
Die bisherigen Schnelltestergebnisse, die seien in Tübingen mehrfach und auf unterschiedliche Weise untersucht worden, erklärte Eckhard Best, der Chefveterinär des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministeriums. Das Resultat der Gegenprobe sei eindeutig.
Es gibt also nun keinen Zweifel mehr daran, dass das Tier an BSE erkrankt ist, ohne dass es klinische Erscheinungen gezeigt hat.
4 Jahre alt war die betreffende Kuh, die am letzten Mittwoch auf einem Schlachthof in Itzehoe getötet und zerlegt worden war. Und dass sie krank war, das hatte sich bloß per Zufall herausgestellt, weil der Schlachthof freiwillig Stichproben gemacht hatte. Nun also ist der erste BSE-Fall eines in Deutschland gezogenen Tieres Gewissheit. Das werde Konsequenzen haben für die Landwirtschaft in der gesamten Bundesrepublik. Die Deutschen seien sich etwas zu lange zu sicher gewesen, dass man alles im Griff habe, meinte Heide Simon. Vorhin auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Zuvorderst geht es jetzt aber erst einmal um den Bauernhof, von dem das Tier stammte. Der Betrieb ist zwar bereits gesperrt, aber die rund 160 Rinder dort, die hat man bislang noch am Leben gelassen. Nun sollen sie alle getötet und anschließend sofort untersucht werden, um die BSE-Ursache zu ermitteln. In Frage kommen eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist der Erreger vom Muttertier, wenn das denn schon infiziert war, auf das Kalb übertragen worden. Oder die Kühe auf dem Hof haben verseuchtes Tiermehl gefressen. Obwohl die Verfütterung von Tiermehl an Wiederkäuer bekanntermaßen schon seit 1994 nach einem EU-Beschluss verboten ist. Aber wie es nun tatsächlich zu der Erkrankung des Rindes kam, das ist vorerst offen. Laut Simonis gibt es bisher nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, welche Ursache es war.
So viel zum, wenn man so will, technischen Aspekt des Falles, der wie nicht anders zu erwarten enorme politische Wellen schlägt. Aus Berlin berichtet Margarete Limberg.
Das Verbot von Tiermehl sei ein konsequenter und entscheidender Schritt im Sinne des Verbraucherschutzes, befand Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer. Gleichwohl muss sich die Bundesregierung wegen ihres früheren Verhaltens im Zusammenhang mit BSE massive Kritik gefallen lassen. Wenn die rot-grüne Koalition von der Opposition kaum Schmeicheleien erwartet haben wird, so müssen sie die harschen Worte der grünen Umweltministerin in Düsseldorf, Bärbel Höhn, umso mehr treffen. Auch sie wirft der Bundesregierung vor, zu spät auf die Rinderseuche reagiert zu haben. Sie beklagt, dass man allzu lange auf ihre Warnungen nicht gehört hat. Gegenüber dem ARD-Fernsehen sagte sie,
wir haben letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen 5000 Tiere getestet. Wir haben immer darauf gedrängt, dass auch Exportverbote, Importverbote installiert werden. Wir haben zusätzlich dafür geworben, dass wir auf Tiermehl verzichten. Und insofern kommen jetzt die Entscheidungen teilweise sehr schnell, die auch schon vor 1-2 Jahren hätten gut erfolgen können.
Ihrer Meinung nach hat man über Gebühr Rücksicht auf die Interessen der Landwirtschaft genommen.
Ja, das sehe ich schon so. Und zwar sowohl die alte Bundesregierung als in gewissem Sinne auch die jetzige Bundesregierung. Wir hätten viel früher weiter noch die Schnelltests machen müssen und wir hätten vor allen Dingen auch viel eher das Tiermehl verbieten müssen.
Die nordrhein-westfälische Umweltministerin fordert über die aktuellen Maßnahmen hinaus ein radikales Umdenken in der Landwirtschaft. Eine wesentliche Ursache für BSE seien die globalen anonymisierten Produktionsverfahren. Nötig sei stattdessen eine stärkere Regionalisierung und mehr extensive Bewirtschaftung. Das gestern beschlossene Verbot der Tiermehlverfütterung für alle Schlachttiere soll am Mittwoch in Kraft treten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Weiter mit Peter Langer am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Das Thema BSE wird uns gleich beschäftigen. Nach dem ersten Fall eines in Deutschland geborenen Tieres, das die Rinderseuche hatte, soll nun die Verfütterung von Tiermehl verboten werden. Was bringt das? Fragen wir zunächst den Molekularbiologen Roland Heinkes und wagen uns anschließend an eine politische Bewertung der BSE-Krise aus europäischer Sicht. Unser Gesprächspartner Hans-Gerd Pöttering, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament in Straßburg. Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Über 10 Jahre haben wir es gern gehört und, seien wir ehrlich, es auch glauben wollen. Deutschland ist BSE-frei, deutsches Rindfleisch ist sicher, die Probleme haben die anderen. Wer daran öffentlich zweifelte, wurde als Panikmacher oder Hysteriker hingestellt. Umso größer ist jetzt der Schock. Es gibt definitiv den ersten BSE-Fall eines Rindes, das hier geboren, also auch nicht importiert ist. Am Wochenende hat der Krisenstab von Bund und Ländern getagt und eine Antwort auf die neue Entwicklung lautet generelles Verbot der Verfütterung von Tiermehl. Was kann diese Entscheidung in diesem Stadium der BSE-Krise bringen? Darüber wollen wir jetzt mit Roland Heinkes sprechen. Er ist Molekularbiologe und arbeitet seit 10 Jahren in der BSE-Risikoforschung. Guten Morgen, Heinkes.
Guten Morgen.
Tiermehl soll als Viehfutter vollständig verboten werden. Ist das die angemessene Reaktion auf die Verbreitung von BSE?
Wenn die Entscheidung genauso fallen sollte, wie Sie es jetzt sagen, also Tiermehl, dann ist die vollkommen unzureichend. Das große Problem dabei ist, dass hier Leute, Politiker, die für den Gesundheit, die sich wirklich für den Gesundheitsschutz interessieren, diskutieren mit anderen aus der Agrarwelt. Und die Gesundheitspolitiker wissen zu wenig über Landwirtschaft, Entsorgungswirtschaft und Futtermittelproduktion und lassen sich von denen über den Tisch ziehen, die wie Herr Sonnleitner oder der Minister Funke auch heute noch über ganz wichtige Fakten lügen. Zum Beispiel erzählen die heute noch, dass das deutsche Verfahren bei 133 Grad, 3 bar Druck, 20 Minuten Tiermehl herzustellen, dass dieses Verfahren absolut sicher sei. Das stimmt nicht. Das haben die Wissenschaftler nie gesagt. Das haben vielleicht einige gesagt, die nichts davon verstehen, aber in der Originalarbeit steht es nicht. Und es war seit Jahren klar, dass es so nicht stimmt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, man muss da sehr fein mit den Begriffen unterscheiden. Man darf nicht einfach Tiermehl sagen, sondern muss wissen, dass es außer Tiermehl Fleischknochenmehl, Blutmehl, Peptide, Aminosäuren, Tierfette gibt, die alle noch im Rinderfutter erlaubt sind. Und wenn man jetzt wirklich nur Tiermehl nicht mehr verfüttert an alle möglichen Farmtiere, da aber Zootiere auslässt und eventuell hochgradig vom Aussterben bedrohte Affen, Menschenaffen oder Tiger mit infektiösem Material füttert, dann ist das katastrophal. Oder Heimtiere, Katzen, Hunde, die darf man auch nicht damit füttern. Also das darf nicht ausgenommen werden.
Und das sind für Sie alles noch offene Fragen. Das ist für Sie noch nicht geklärt.
Das ist alles nicht geklärt und ich befürchte, dass es auch nicht geklärt wird, weil die Gesundheitspolitiker darüber gar nicht Bescheid wissen, den Unterschied zwischen Tiermehl und Fleischknochenmehl gar nicht kennen und so ist es möglich, dass die interessierten Kreise aus der Agrarwelt die Gesundheitspolitiker schlicht über den Tisch ziehen und zum Beispiel sagen, okay, wir verbieten jetzt das Tiermehl, kein Problem, das Fleischknochenmehl ist aber etwas anderes. Und dann sagen die, wenn Tiere, Rinder für den menschlichen Verzehr freigegeben wurden, dann kann das ja nicht gefährlich sein, also darf man die an die Tiere weiterhin verfüttern. Das stimmt aber nicht, denn freigegeben für den menschlichen Verzehr werden die Tiere aufgrund einer Untersuchung von Veterinären auf dem Schlachthof. 1,5 Minuten ungefähr dauert das und danach weiß man überhaupt nicht, ob dieses Tier BSE hat oder nicht. Das kann der Tierarzt nicht erkennen. Also die Tiere, die für die menschliche Ernährung für tauglich erklärt werden, können durchaus BSE haben und dann in die Nahrungskette wandern. Jetzt und wenn man dann Tierfett und Fleischknochenmehl und Blutmehl erlaubt im Rinderfutter und im Futter von Schweinen und Schafen und Hühnern, Fischen, dann haben wir die Probleme eben nicht gelöst. Und meine große Sorge ist, dass wir in 5 Jahren oder noch später dann wieder vor dem gleichen Problem sitzen, genau wie man es jetzt in der Schweiz hat und auch schon in England, finden wir dann Tiere, die eigentlich gar nicht hätten erkranken dürfen. Dann wundert man sich großartig und dann fängt man wieder an zu suchen und hat 5 Jahre verloren.
Also um der Klarheit halber, dieses Fleischknochenmehl, wird das anders produziert, als das, was wir unter Tiermehl verstehen?
Dieses Fleischknochenmehl wurde bis Anfang Juli bei Temperaturen weit unter 100 Grad einfach nur getrocknet. Das wurde total unsicher hergestellt. Das betrifft die Tiere, die jetzt vielleicht geschlachtet werden, die haben so etwas gegessen, also Schweine zum Beispiel. Aber mittlerweile wird dieses Fleischknochenmehl bei 133 Grad hergestellt, also wesentlich sicherer, aber eben nicht vollständig sicher. Und wenn dieses Verfahren bei 133 Grad auch die Zahl der Erreger auf ein Hundertstel oder auf ein Tausendstel reduziert, dann heißt das ja nicht, dass es sicher ist. Und deswegen darf man es nicht machen.
Herr Heinkes, diese BSE-Schnelltests, die jetzt eingeführt werden, die schlagen ja auch bei augenscheinlich gesunden Schlachtrindern an. Wenn ich jetzt bedenke, dass also bis Juli dieses Fleischknochenmehl mit 90 Grad produziert worden ist, bedeutet das, dass diese Produktionsweise im Grunde dann das Risiko jetzt noch erhöht hat?
Nicht in letzter Zeit, sondern das war immer so bis Juli. Allerdings wurde dieses Fleischknochenmehl selber nicht an Rinder verfüttert. Es durfte an Schweine verfüttert werden und konnte dann bei der Produktion, auf dem Transport, auf dem Bauernhof vermischt werden. Also das heißt, dieses risikohaft produzierte Fleischknochenmehl war deswegen ein Problem für Rinder, weil es zu Kreuzkontaminationen kommen konnte, also Vermischungen. Jetzt soll auch das verboten werden, oder ja, zumindest wollen einige das, aber dann muss man auch klar sagen, Fleischknochenmehl muss verboten werden und nicht einfach Tiermehl. Da muss man sauber trennen. Natürlich, dieses Fleischknochenmehl hat damals, also bis Mitte des Jahres, wurde es ja so produziert, hat es ein höheres Risiko dargestellt als jetzt. Aber es ist immer noch ein Risiko. Und man soll doch mal endlich alle Risiken abstellen und nicht immer nur auf eins starren und dann sagen, so, jetzt haben wir ja unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt können wir in Ruhe weiterschlafen.
Danke, das war Roland Heinkes, Molekularbiologe und Experte in der BSE-Risikoforschung, mitgehört hat Hans-Gerd Pöttering, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament in Straßburg. Guten Morgen, Herr Pöttering.
Guten Morgen, Herr Lange.
Herr Pöttering, haben Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten schon geändert?
Nein, ich habe meine Gewohnheiten nicht geändert. Ich versuche immer gesund zu leben.
Warum ist es trotz aller Bekundungen von gutem Willen, trotz zig Studien über BSE und trotz EU-Exportverbot für britisches Rindfleisch nicht gelungen, diese Seuche einzudämmen?
Ja, zunächst einmal, Herr Lange, muss man darauf hinweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland für sich immer in Anspruch genommen hat, hier bei uns ist alles in Ordnung, und Herr Funke hat dieses Jahr als der verantwortliche Landwirtschaftsminister noch vor kurzer Zeit gesagt. Und darin zeigt sich eine generelle Haltung in Deutschland. Wir zahlen immer, bei uns ist alles in Ordnung, bei uns kommt das nicht vor. Und diese im Grunde genommen Anmaßung, die ist jetzt wirklich in sich zusammengebrochen. Und wir sollten endlich einmal eingestehen, dass bei uns die Dinge genauso fehlerhaft sind wie woanders. Und wenn man diese Grunderkenntnis hat, dann ist das, glaube ich, auch eine Voraussetzung, ohne Arroganz, ohne Überheblichkeit die Probleme zu lösen. Und hier muss mancher in Deutschland seine Einstellung ändern.
Aber Herr Funke steht da ja durchaus in der Kontinuität seiner Vorgänger Borchert und Kiechler aus CDU und CSU. Sind die damit in die Kritik einbezogen?
Also ich sage ganz generell, dass diejenigen, die immer für uns, für Deutschland in Anspruch nehmen, bei uns klappt alles, bei uns ist alles in Ordnung, nur die anderen sind die Bösewichter, die sind natürlich alle betroffen. Und etwas mehr Bescheidenheit und etwas mehr Erkenntnis, dass auch bei uns die Dinge nicht in Ordnung sind, täte uns, glaube ich, ganz gut. Wir sind nicht besser, wir sind nicht schlechter als die anderen, sondern wir sind Europäer, und in allen Ländern gibt es Fehlentwicklungen, wie wir jetzt auch in dieser Sache gesehen haben. Und jetzt muss man daran gehen, dort, wo die Defizite sind, sie zu lösen. Und Herr Heinkes hat ja gerade bemerkenswert darüber gesprochen.
Aber es ist ein EU-weites Problem. Offenkundig sind hier doch Interessengruppen über Jahre am Werk gewesen, denen es gelungen ist, die Entscheidungsfindungsprozesse der EU auch lahmzulegen. Ist das nicht ein Problem, was jetzt sozusagen auch Einfluss nehmen muss auf die institutionelle Reform der EU?
Also Herr Lange, ich würde nicht sagen, die Entscheidungsmechanismen der EU seien lahmgelegt worden. Natürlich ist es ein schlimmer Vorgang, wenn wir jetzt BSE-Fälle auch in Deutschland haben. Vermehrt treten sie auf in Frankreich, wieder in England. Aber man muss doch auch darauf hinweisen, dass in der Vergangenheit beispielsweise in Großbritannien nach einigen Fehlentwicklungen, die jetzt auch durch eine Studie noch einmal offenkundig geworden sind, die Briten doch wirklich einen großen Beitrag geleistet haben, dieses Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und dann hat es die Arroganz der Franzosen gegeben, die sich gegen Großbritannien gewehrt hat. Und jetzt sehen die Franzosen, dass sie selber die gleiche Problematik haben. Von uns, der Bundesrepublik Deutschland, haben wir gerade schon gesprochen. Also ich würde nicht generell sagen, dass wir nichts getan haben. Wir haben das Problem nicht lösen können. Es ist ja auch ein ganz schwieriges Problem. Und das Europäische Parlament beispielsweise, darauf möchte ich doch hinweisen, obwohl wir natürlich auch immer noch mehr tun können, ich will uns da gar nicht freisprechen. Das Europäische Parlament hat in seiner Wahlperiode von 1994 bis 1999 einen Untersuchungsausschuss BSE gehabt und hier war es insbesondere unser schleswig-holsteinischer Kollege Reimer Böge, der selber Landwirt ist und der sehr konsequent an diesem Thema gearbeitet hat. Und dieses Thema und dieses Ergebnis der Arbeiten hat dann dazu geführt, dass es auch Umorganisationen innerhalb der Kommission gegeben hat. Zum Beispiel dadurch, dass der Agrarkommissar, also so eine Art europäischer Agrarminister, nicht mehr zuständig war für die veterinärmäßigen Maßnahmen, was BSE angeht, sondern dass eine eigene Abteilung dieses übernommen hat. Das heißt also, dass der Verbraucherschutz abgekoppelt wurde von der reinen Landwirtschaftspolitik. Und ich denke, das ist ein richtiger Schritt gewesen. Und jetzt müssen wahrscheinlich weitere organisatorische Maßnahmen folgen.
Aber diese Frontstellung, die man in den Ministerräten immer beobachtet hat, da einerseits die Landwirtschaftsminister, da die Gesundheitsminister, diese Frontstellung, die schließen Sie für das Parlament aus, die hat es so nicht gegeben.
Ja, natürlich gibt es immer Frontstellungen. Wir erleben das auch in anderen Fragen. Wenn die Finanzminister zusammenkommen, dann entscheiden sie etwas anderes als die Außenminister, obwohl die Außenminister als der sogenannte Allgemeine Rat die allgemein zuständig hat. Und wir müssen einmal auch darüber nachdenken, ob wir nicht den Ministerrat neu strukturieren. Der Ministerrat besteht heute aus unzähligen Ministerräten und Sie haben gerade von dem Spannungsverhältnis Agrarministerrat, Gesundheitsministerrat gesprochen. Ob es nicht sinnvoll wäre, dass jedes Land der Europäischen Union einen Europaminister benennt, der dann auch in den Fragen, wo es Spannungsfelder gibt, wie jetzt Agrar und Gesundheit, wo dann ein Europaminister das Land vertritt, also die Bundesrepublik Deutschland, um dann in diesem Europaministerrat zur Entscheidung zu kommen. Ich will es einmal an einem anderen Beispiel sagen. Wir debattieren gegenwärtig über die Reform der Europäischen Union im Hinblick auf Nizza. Die Außenminister sind zuständig. Die meisten Länder der Europäischen Union entsenden in diesen Arbeitskreis, in diesen Ministerrat den Außenminister oder einen Europaminister. Und Deutschland ist dort gar nicht vertreten durch Außenminister Fischer, sondern es wird ein, wenn auch sehr qualifizierter, ein Staatssekretär dorthin geschickt. Also wir müssen die Europapolitik sehr viel mehr auch in der Bundesrepublik Deutschland ernst nehmen und wir sollten deswegen auch im Ministerrat so vertreten sein, dass wir zu Sachlösungen kommen. Und ein starkes Stück ist natürlich...
Herr Pöttering, wir müssen zum Schluss kommen, die Nachrichten stehen vor der Tür. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr. Hans-Gerd Pöttering war das Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament.
Deutschlandfunk.
Uhr die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt Sie noch einmal Petra Ensminger. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Unsere Themen bis kurz vor neun hier in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Drama um die Präsidentschaftswahl in den USA geht weiter. Rinderseuche BSE, Tiermilder ab heute nicht mehr verfüttert werden. Wie geht es jetzt weiter? Dazu Fragen an die nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel Höhn. Nach England, Frankreich, Italien und Portugal hat jetzt auch Deutschland das Verfüttern von Tiermehl komplett verboten. Gestern hatte der Bundesrat dem Eilgesetz zugestimmt, ab heute ist es in Kraft. Neben Rindern, Schafen und Ziegen dürfen jetzt auch keine Schweine, Hühner und Fische mehr mit Tiermehl gefüttert werden. Es sei denn, es existieren noch Restbestände, dann dürfen die Bauern diese zur Fütterung von Schweinen und Geflügel noch verbrauchen. Ab kommendem Mittwoch gilt zudem eine Dringlichkeitsverordnung. Danach darf Fleisch von Schlachtrindern über 30 Monate ohne negativen BSD BSE-Test nicht mehr verkauft werden. Der Umweltministerin Nordrhein-Westfalens ging das nicht weit genug. Sie kündigte an, alle geschlachteten Rinder unabhängig von ihrem Alter auf die BSE-Seuche testen zu lassen. Und nun ist sie bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Höhn.
Morgen, Frau Enzinger.
Frau Höhn, BSE-Tests für alle Rinder in Nordrhein-Westfalen, Tiermehlverfütterungsverbot, sind damit für Sie alle politischen Register gezogen?
Na, wir haben darüber hinaus ja sogar beschlossen, dass auch die Bundesregierung jetzt so schnell wie möglich oder unverzüglich, so steht es im Beschluss, einen Importstopp für britisches Rindfleisch verordnen soll und parallel dazu gucken soll, dass es das alte Exportverbot gegenüber britischem Rindfleisch EU-weit wieder gibt, dass das eben auch gar nicht mehr auf den Kontinent kommt. Also insofern haben wir da auch, was die Außensituation angeht, einen zusätzlichen Beschluss gefasst im Bundesrat und eben auch die Prüfung der anderen Länder, Frankreich, Irland. Also insofern sind wir da auch sehr weit gegangen, auch am Freitag sehr weit gegangen. Also für mich auch nach den langen Jahren, wo ich da für harte Maßnahmen auch immer gekämpft habe, ungewöhnlich weit gegangen in dieser Woche. Und es war wirklich eine gute Woche für den Verbraucherschutz.
Wie sicher ist das denn, dass das Importverbot dann auch kommt?
Naja, der Bundesrat hat die Bundesregierung aufgefordert. Das Importverbot kann man ja selber machen. Das ist ja ein nationaler Alleingang. Also man kann selber beschließen, es darf kein Fleisch mehr rein aus Großbritannien. Wichtiger und sicherer ist natürlich ein Exportverbot auf EU-Ebene. Wenn die EU gemeinsam beschließt, aus Großbritannien darf gar kein Fleisch mehr raus auf den Kontinent, weil wir sonst ja bei dem Importverbot, was wir eben im nationalen Alleingang machen können, natürlich immer das Problem haben, dass es sonst britisches Fleisch irgendwo auf den Kontinent kommt, was man dann vielleicht gar nicht mehr richtig erkennen kann als solches.
Aber werden wir das Importverbot notfalls auch alleine machen?
Ja, das steht auf jeden Fall im Beschluss des Bundesrates. Und zwar, dass parallel agiert werden soll, dass die Bundesregierung jetzt im Alleingang unverzüglich einen Importstopp verhängen soll gegenüber britischem Rindfleisch und parallel dazu sozusagen auch als Druck dieses Importverbot zu machen und parallel dazu auf EU-Ebene agieren soll, um das alte Exportverbot wieder hinzubekommen.
Frau Höhn, Sie haben eben schon die EU angesprochen. Die EU-Agrarminister werden eben am kommenden Montag über ein Tiermehlverfütterungsverbot unter anderem beraten. Im Gespräch ist momentan ein vorübergehendes Verbot für die Dauer von 6 Monaten. Was nutzt denn da ein deutsches Gesetz, das das komplett verbietet, wenn in der EU es nur für ein halbes Jahr gelten soll?
Ja, das finde ich auch nicht ausreichend. Also das sieht eigentlich auch gar keiner ein. Warum soll man was für ein halbes Jahr verbieten und das dann wieder zulassen? Also von daher, daraus muss folgen, dass es auch ein dauerhaftes Tiermehlverbot gibt. Das ist die richtige Konsequenz und das muss auch EU-weit kommen.
Es gibt da eine weitere Frage, die für den Verbraucher sicherlich offen bleibt, denn es ist zwar jetzt auch Tiermehlverfütterung verboten, aber es ist jetzt auch wieder Rinderfutter-Tiermehl gefunden worden. Da ist auch wieder die Frage, was das Verfütterungsverbot eigentlich nützt, wenn es unterlaufen werden kann, scheinbar über diesen Weg.
Ja, deshalb ist es ja umso besser, dass wir jetzt Tiermehl generell verbieten, weil das Problem, was wir ja immer wieder hatten, solange es Tiermehl gab, auch für andere Tiere, also für Schweine und Hühner, ja nicht für Rinder, kann man natürlich ganz leicht auch verbotenerweise dieses Tiermehl auch unter Rinderfutter mischen. Und das ist natürlich ungewöhnlich schwierig, das zu kontrollieren. Letzten Endes könnte das auch jeder Bauer machen, ohne dass wir das feststellen könnten.
Und normales Rinderfutter darf ja auch noch importiert werden. Es könnte also auch woanders passieren, dass Tiermehl untergemischt wird.
Ja, zum Beispiel auch das. Also insofern, solange es das Tiermehl überhaupt gibt, kann man das ja gar nicht kontrollieren, dass nicht irgendjemand das dann doch verbotenerweise mal runtermischt. Und deshalb ist es umso wichtiger, Tiermehl zu verbieten, damit das dann auch nicht mehr passieren kann. Dann ist die Kontrollmöglichkeit natürlich viel, viel besser.
Das hört sich aber so an, als könnte der Verbraucher nach wie vor nicht sicher sein mit dem, was er isst. Ist das so?
Naja, ich meine, der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt gesagt haben, Tiermehlverbot. Also ob es dann irgendwo jetzt noch Bestände gibt, wo irgendjemand jetzt noch was versucht, unterzumischen, das ist ja in der Übergangsphase immer möglich. Aber Tiermehlverbot, zu sagen, das wird nicht mehr produziert, wir haben jetzt auch sofort geguckt, welche Mengen liegen noch da, wir haben sofort jetzt Entsorgungswege für das Tiermehl, was noch vorhanden ist, organisiert. Also insofern müssen wir ganz schnell die Risiken dieser Übergangszeit müssen wir minimieren. Wir müssen gucken, dass jetzt eben Tiermehl wirklich auch nicht mehr verfüttert wird und auch die Bauern selber haben ja gesagt, dass sie freiwillig jetzt auch schon darauf verzichten. Also von daher, es mag ab und zu immer noch ein paar Kriminelle geben, die es trotzdem tun, aber das Gros der Bauer hält sich ja schon vorher, hat sich ja jetzt auch vorher die Tage schon daran gehalten. Also insofern sind wir wirklich einen großen Schritt weiter, denn die entscheidende Frage war ja, verbieten wir das Tiermehl und das haben wir getan.
Vielen Dank, Bärbel Höhn war das, Umweltministerin des Landes Nordrhein-Westfalen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 238. Für die deutschen Bauern sind das größte Problem die Verbraucher, denn sie wollen für Lebensmittel möglichst wenig Geld ausgeben. Deshalb müssen die Bauern rationalisieren. Um rationeller produzieren zu können, brauchen sie größere Flächen. Deshalb nimmt die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen ab. Statt ihren Hof ihrem Sohn zu übergeben, verpachten viele alte Bauern ihr Land einem Nachbarn. Aber von der Pacht, die sie für ihre Felder bekommen, können sie nicht leben. Und auch wer von seinem Sohn, dem er den Betrieb übergeben hat, oder von seiner Tochter das Altenteil bekommt, braucht auch noch eine Rente. Die zahlt Bauern, die ihren Hof nicht mehr bewirtschaften und nur noch ein kleines Stück Land für sich selber behalten, die landwirtschaftliche Rentenkasse. Das Geld für die Renten kommt von den Beiträgen, die andere einzahlen. Das ist bei der gesetzlichen Rentenversicherung auch so. Von 1889 bis 1957 hatte man in Deutschland das System der kapitalgedeckten Rente. Die eingehenden Beiträge wurden zurückgelegt. Dieses Kapital vermehrte sich durch Zinsen. Und von dem Geld hätte man die Renten auch noch bezahlen können, wenn niemand mehr Beiträge bezahlt hätte. Und nur bei sinkenden Zinsen und steigender Rentenbezugsdauer hätten die Rentner eine etwas niedrigere Rente bekommen. Aber 1957 wurde das Kapital für höhere Renten ausgegeben. Dadurch hatten die Rentner mehr Geld, die Industrie konnte mehr Waren verkaufen und um mehr produzieren zu können, wurden Gastarbeiter ins Land geholt. Die zahlten auch Beiträge zur Rentenversicherung, bekamen aber noch keine Rente und deshalb konnte man nach dem neuen System der Umlagefinanzierung die für die Renten benötigten Beträge auf die Beiträge der Beitragszahler umlegen, ohne dass die Beiträge zu hoch geworden wären. Aber mehr als 20% vom Bruttoeinkommen kann man nicht gut als Beitrag zur Rentenversicherung verlangen. Deshalb musste der Staat einen höheren Anteil übernehmen. Das Geld dafür soll nun durch die Ökosteuer aufgebracht werden. Gleichzeitig soll diese Steuer aber dafür sorgen, dass weniger Energie verbraucht wird. Falls das geschieht, sinken die Einnahmen aus der Ökosteuer. Man nimmt jetzt an, dass die Renten für alle von 69% vom Nettoeinkommen in 30 Jahren auf 64% sinken werden. Zum Ausgleich dafür soll zusätzlich zur umlagefinanzierten Rente wieder eine kapitalgedeckte Rente eingeführt werden. Das Kapital dafür soll dadurch angesammelt werden, dass man ab 2002 1% seines Bruttoeinkommens für seine private Altersvorsorge spart. Dieser Beitrag zur Eigenvorsorge soll bis 2008 nach und nach auf 4% vom Bruttoeinkommen steigen. Männliche Rentner, die 1980 in Westdeutschland gestorben sind, hatten ihre Rente durchschnittlich 11 Jahre lang bekommen, Frauen 14 Jahre. Aber bei den 1999 in Westdeutschland gestorbenen Frauen betrug die Rentenbezugsdauer schon 18 und bei den Männern 14 Jahre. Da die Menschen älter werden, sollen sie ihre Rente etwas später bekommen, damit die Bezugsdauer nicht zu lang wird. Bis 1999 konnten Männer die Rente im Alter von 63 Jahren bekommen und Frauen schon mit 60 Jahren. Diese Altersgrenze soll für Frauen bis 2004 und für Männer bis 2001 auf 65 Jahre erhöht werden. Die Zahl der Rentner nimmt zu und darunter sind jetzt auch ehemalige Gastarbeiter. Gleichzeitig steigen aber auch die Verwaltungskosten. Die Gesetze sind zu kompliziert. Man braucht viel Zeit, um alles zu prüfen, wonach sich die Höhe der Rente richtet. Und dann braucht man auch noch Zeit, um das dem Rentner so zu erklären, dass er das versteht. Die öffentliche Verwaltung ist an die Gesetze gebunden. Wenn jemand Bratpfannen und Kochtöpfe herstellt und eines Tages meint, mit Bratpfannen ist kein Gewinn mehr zu machen, kann er sofort mit der Bratpfannenproduktion aufhören und nur noch Kochtöpfe produzieren, auch wenn sich dann viele ärgern, die seine Bratpfannen besonders gut fanden. Aber wenn ein Gesetz zu kompliziert ist, können die Beamten nicht sagen, dass es sie zu viel Zeit kostet, danach die Renten zu berechnen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 238. Danke.